Schämt euch nicht. Wir hören nun auf das Wort Gottes aus Römer 1, Vers 16 und 17. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit das Wort Gottes. In diesen Versen macht Paulus deutlich, worin sein Auftrag besteht. Er verkündet das Evangelium. Den Griechen und den Nichtgriechen, den Weisen und auch den Nichtweisen. Und Paulus schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, das Evangelium zu verkündigen. Und genau darum geht es im ersten Punkt. Paulus schämt sich nicht. Und dann nennt Paulus zwei Gründe, warum er sich nicht schämt. Erstens, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und zweitens, das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Darum geht es dann in Punkt 2 und 3. Paulus schämt sich nicht. Und das, obwohl er denen predigt, die sich darüber ärgern, nämlich den Juden. Und das, obwohl er auch denen predigt, die darüber spotten. Nämlich den Griechen. Paulus verkündet das Evangelium jedem, egal was sein Gegenüber darüber denkt und egal was die Leute über ihn denken. Und doch macht Paulus kein Geheimnis daraus, dass er sich trotz diesen Freimutes auch fürchtet. Es ist sicherlich nicht leicht gewesen, denen entgegenzutreten, die großartige Reden schwingen konnten, viel besser als er. Denen, die mit klugen Leuten, die mit klugen Worten die Leute überredeten. Es war sicherlich auch nicht angenehm, denen ins Gesicht zu schauen, die sich ärgerten und diese ganze Sache mit Jesus endlich mal aus die Welt schaffen wollten. Und doch lässt Paulus sich nicht beirren. Und so schreibt er dann an die Korinther in 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Dieses Zeugnis des Paulus ist sehr eindrücklich. Er kannte nur eine Botschaft, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nicht in großer Weisheit, auch nicht mit klugen Worten, sondern allein im Vertrauen auf das Wirken seiner Kraft. Ich habe den Eindruck, dass uns diese Einfachheit in der Verkündigung des Evangeliums hier und da sehr gut tun würde. Ich sage damit nicht, dass wir vergessen haben, Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu verkündigen, aber glauben wir tatsächlich, dass allein Jesus Christus genügt? Einfach nur Jesus Christus zu predigen? Vielleicht denken wir manchmal, das ist doch ein bisschen banal. Es braucht etwas mehr, vielleicht mehr Wissenschaftlichkeit. Da hört doch keiner in der Stadt zu. Das interessiert doch keinen, wenn wir einfach nur Jesus Christus verkündigen. Es braucht ein bisschen mehr Überzeugungskraft, damit die Leute merken, wir sind hier nicht dumm in diesem Laden. Oder es braucht mehr Unterhaltung, vielleicht tolle Spiele, damit die Leute überhaupt zu uns kommen, angelockt werden und merken, wir haben auch Freude am Leben. Oder vielleicht möchten wir zuerst davon reden, was wir für tolle soziale Projekte haben und wo wir überall mithelfen, damit die Leute merken, ja, das sind anständige Bürger und gute Leute. Und nun stellt sich die Frage, braucht es diese Dinge tatsächlich? Und ich provoziere heute ein wenig und ich sage, nein. Die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft von dem Gekreuzigten, sie genügt. Wir brauchen uns nicht zu schämen, den Leuten diese ganz einfache Botschaft zu verkündigen. Die anderen Dinge, die ich soeben genannt habe, vielleicht wissenschaftliche Argumentationen oder tolle Spiele am Flohmarkt und auch unsere sozialen Projekte und Missionseinsätze, sie haben ihren Platz und sie sind auch gut. Das möchte ich betonen, sie sind auch gut. Aber sie dürfen nicht unser Aushängeschild werden. Haben wir den Mut, den Gekreuzigten zu verkündigen? Und das vielleicht auch an erster Stelle. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und das ist der erste Grund, warum Paulus sagt, dass er sich nicht schämt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. So heißt es in Vers 16, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Paulus beschreibt nicht näher, was diese Kraft Gottes ist. Aber er zeigt uns, worin sich diese Kraft auswirkt. Sie macht selig. Das heißt, sie bringt Heil und Rettung. Die Kraft besteht also darin, dass Menschen aus dem verlorenen Zustand gerettet werden. Eine wichtige Parallelstelle für diesen Ausdruck ist 1. Korinther 1, Vers 22 bis 25. 1. Korinther 1, Vers 22 bis 25. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Aus dieser Parallelstelle erfahren wir, Jesus Christus ist die Kraft Gottes. Er ist es, der Rettung und Heil bewirkt. Und die Kraft der Erlösung ist so mächtig, dass selbst die Schwachheit Gottes stärker ist als die Menschen. Sie ist so kraftvoll, dass alle gerettet werden, die daran glauben. Nicht nur die Juden, sondern auch die Griechen. Und mit Griechen meint Paulus an dieser Stelle die Heiden im Allgemeinen. Wir sind mit eingeschlossen. Sprich, alle Menschen aus allen Völkern, diejenigen, die glauben, sie können durch diese Kraft Gottes gerettet werden. Und doch macht Paulus einen Unterschied zwischen den Juden und den Griechen. Er schreibt nämlich die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Er stellt beide auf eine Ebene und gleichzeitig setzt er sie nicht gleich. Sie sind nicht identisch. Diese Formulierung zuerst Juden und ebenso Griechen, sie folgt dann auch gleich in Kapitel 2, in Römer Kapitel 2, Vers 9 bis 10 erneut, wo es heißt: Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Wir merken also, dieser Ausdruck zuerst den Juden und ebenso den Griechen macht deutlich, die Art und Weise ist gleich. Gleiche Trübsal und Angst für die, die Böses tun, egal ob Jude oder Grieche. Gleiche Herrlichkeit und Ehre für die, die Gutes tun, Juden und Griechen. Und so gilt das auch für die Rettung, in der es in unserem Predigttext geht. Gleiche Rettung für Juden und für Griechen. Doch die Juden haben zeitlich einen Vorrang. Nach Kapitel 2 sowohl in der Bestrafung als auch in der Belohnung. Und in Bezug auf die Rettung in Kapitel 1 gilt das Gleiche. Nicht, dass die Juden zur Zeit des Alten Testaments ohne Christus gerettet werden, sondern im Blick auf Jesus Christus. Ihr zeitlicher Vorrang bezieht sich in Bezug auf die Erlösung, besteht in den Verheißungen, die sie von Gott empfangen haben. Nämlich die Verheißungen des Erlösers, des Messias. Sie sind die Träger dieser Verheißung. Und das ist ihr zeitlicher Vorrang. Sie haben durch diese Offenbarungen Gottes im Alten Testament eine klarere Sicht davon, was Gott möchte und was nicht. Sie haben die Offenbarung Gottes empfangen. Und in diesem stehen sie vor den Griechen. Die Rettung jedoch, macht Paulus ganz klar, sie ist für alle gleich. Damit sagt Paulus nichts Neues. Er wiederholt im Grunde die eindrücklichen Worte Jesu an den Pharisäer Nikodemus in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sowohl Jesus als auch Paulus, sie betonen das Wort alle. Das ist eine starke Aussage. Es unterstreicht die Kraft und auch die Wirksamkeit von Jesus Christus. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Einschränkung ist der Glaube, beziehungsweise der Unglaube des Menschen. Es wird nicht pauschal die ganze Menschheit gerettet, sondern diejenigen, die glauben. Und selbst da ist Gott am Werk, nach Johannes 6. Gott wirkt den Glauben. Er weckt den Glauben in den Menschen. Und das bedeutet für uns, dieser Vers 16, Römer 1, Vers 16, ist eine wunderbare Zusage. Und in dieser Kraft und Zuversicht macht Paulus sich auf die Missionsreisen. Die Kraft der Erlösung, sie reicht bis jenen, die nahe und denen, die ferne sind. Gott hat die Macht, den Glauben zu wecken und Menschen zu retten, wo immer Paulus ist und das Evangelium verkündet. Und das gibt auch uns Zuversicht. Es gibt uns Zuversicht im Gebet für Ungläubige. aber es fordert uns auch heraus. Es fordert uns heraus, denen von Jesus zu erzählen, wo wir vielleicht von vornherein denken, das bringt nichts. Der glaubt sowieso nie. Doch auch dort sind Gott keine Grenzen gesetzt. Und es macht uns Mut. Es macht uns Mut, einfach Christus, den Gekreuzigten, zu verkündigen. Vielleicht auch ohne eine wasserdichte Abhandlung, ohne ein überragendes Event, einfach Christus. Letztlich sind nicht wir diejenigen, die die Menschen zu Jesus Christus führen, die den Glauben wecken, sondern es ist Gott. Er möchte uns gebrauchen. Doch er hat die Macht. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und der zweite Grund, warum Paulus sich nicht schämt, ist, das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und so heißt es in Vers 17, denn darin, im Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und diese Botschaft von dem Gekreuzigten und Auferstandenen, sie offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Doch was ist nun mit der Gerechtigkeit Gottes gemeint? Ist es das, was Gott von den Menschen fordert? Oder ist es das, was er den Menschen schenkt? Für Paulus spielt der alttestamentliche Hintergrund eine entscheidende Rolle. Im Alten Testament ist die Gerechtigkeit Gottes, das heißt, seine gerechten Handlungen und Taten sind ganz eng verbunden mit dem Heil. So steht zum Beispiel im Psalm 98, Vers 2, der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Heil und Gerechtigkeit stehen parallel zueinander. Wenn Gott gerecht handelt, dann schafft er Heil. Und wenn Gott Heil und Erlösung bringt, dann nur in Gerechtigkeit. Das schließt sich nicht aus, sondern das geht Hand in Hand miteinander. Heil und Gerechtigkeit. Das heißt, mit Gerechtigkeit meint Paulus an dieser Stelle das Heilshandeln Gottes durch Jesus Christus in dieser Welt. Indem dass Gott seinen Sohn schickt, ihn ans Kreuz schlagen lässt und ihn wieder auferweckt. Darin zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Gott schafft die Gerechtigkeit. Der Mensch kann daran Anteil bekommen. Er kann sie nicht selber bringen. Aber er darf Anteil bekommen. Und wie das zustande kommt, das führt Paulus ab Kapitel 3 sehr ausführlich aus, in dem Römerbrief. Und an dieser Stelle folgt nur eine ganz kurze Aussage. Aus Glauben in Glauben. Und ein alttestamentliches Zitat als Beleg, nämlich, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben in Glauben. Mit dieser Formulierung wird der Glaube betont. Das erste, aus Glauben, da geht es um den Ursprung, die Quelle des Glaubens. Und im Römerbrief wird deutlich, das ist das Wort Gottes. Es ist das Wort von Christus. Und im zweiten geht es dann um die Auswirkung, um die Zielrichtung in den Glauben hinein. Das heißt, das, woraus der Glaube springt, das soll zu einem Glauben führen, nämlich zu dem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Das ist der persönliche Glaube, den man im Herzen verinnerlicht und mit dem Mund bekennt. Das heißt, der Glaube aus dem Wort Gottes, er führt zum persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und durch diesen Glauben bekommt der Mensch Anteil an Gottes Gerechtigkeit. Durch diesen Glauben erfährt der Mensch Rettung. Und als Beleg dafür fügt Paulus einen Vers aus Habakuk an, nämlich Habakuk 2, Vers 4. Der Vers lautet: Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Prophet Habakuk, das Buch ist nicht allzu lange. Es beginnt damit, wie Gott dem Habakuk sein Strafgericht an das Volk Israel ankündigt. Und der Prophet leidet darunter. Und er fleht zu Gott, dass diese Bedränger, die über Israel kommen werden, sie nicht töten, sondern nur eine Strafe sind. Dass sie doch mit dem Leben davonkommen mögen. Und Habakuk klagt Gott in Kapitel 1 sogar an. Warum kannst du zusehen, wenn diese ungerechten Heiden kommen und den Gerechteren töten? Wie kannst du das zulassen, Gott? Das ist doch keine Gerechtigkeit. Wenn der Ungerechte den Gerechteren bedrängt und tötet. Und dann stellt Habakuk sich auf die Warte. Und er sagt, ich warte jetzt, was Gott sagt. Und wir haben die ganze Antwort Gottes an Habakuk gehört. Und unter anderem antwortet Gott mit dem Vers 4 und er sagt, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist die Antwort Gottes auf die Anklage des Propheten. Und Gott fordert Habakuk auf die Verheißungen, auf seine Verheißungen zu vertrauen und darauf zu warten. Und genau das bedeutet Glaube im Alten Testament. Auf die Verheißungen Gottes zu vertrauen, sich festzumachen in Gott. Darauf zu vertrauen, dass er treu ist. Auf Gottes Treue gründet der Glaube. Der Gerechte ist nach dem Alten Testament nicht derjenige, der in Vollkommenheit ohne Sünde vor Gott lebt, sondern es ist derjenige, der im Bund mit Gott lebt und mit einem aufrichtigen Herzen vor Gott steht. Und so betet zum Beispiel David in Psalm 36, Vers 11, Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen aufrichtigen. Und auch hier sehen wir, dass die Gerechtigkeit, dass der Gerechte seine Gerechtigkeit nicht selber hervorbringt, sondern es geht um die Gerechtigkeit Gottes, wo der Gerechte Anteil haben kann. Der Glaube an den, der gerecht ist und der gerecht macht, dieser Glaube führt zum Leben. Und das ist Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und genau das brauchen du und ich. Paulus schämt sich nicht, dieses Evangelium zu verkündigen, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Für die Menschen, die nicht glauben, ist das Kreuz eine Torheit. Sie sagen, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn ans Kreuz schlagen lässt, der seinen Sohn tötet? Das kann kein gerechter Gott sein. Und genau das ist heute in vielen theologischen Debatten die Anklage gegen Gott. Der Kreuzestod Jesu kann nicht Gottes Wille sein. Doch genau das ist Gottes Weg. Das ist sein Weg, wie er Gerechtigkeit und Heil bringt. Die Sünde wird bestraft. Jesus Christus wird geschlagen. Das ist Gerechtigkeit. Ja, der Sohn Gottes wird geschlagen für die Sünden der Menschen, für unsere Menschen. Das ist Heil. Das ist Rettung. Schämt euch nicht, diese Botschaft weiterzusagen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, durch deinen Tod und Auferstehung hast du den Tod und die Sünde überwunden. Du bist stark und mächtig. Danke, dass wir durch dich gerettet werden. Und nun bitten wir dich, erhalte und festige du unseren Glauben an dich. Und wir beten auch, schenk Gnade und wecke den Glauben in unseren Familien und bei Freunden, die noch nicht zu dir gehören. Du weißt, welche Menschen uns am Herzen liegen. Für dich ist nichts unmöglich und deine Gnade ist groß. Amen.